Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Rechtsanwältin Miriam Steinfeld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Das Thema IT-Sicherheit ist heute wichtiger als jemals zuvor. Doch trotz umfangreicher Präventionsmaßnahmen kam es zwischen Juli 2024 und Juni 2025 bei fast 1000 Unternehmen in Deutschland zu einem Ransomware-Angriff. Welche enormen rechtlichen und tatsächlichen Risiken solche Angriffe mit sich bringen und worauf man im Ernstfall achten muss, schauen wir uns heute in dieser Episode an. Aber fangen wir von vorne an. Was ist ein Ransomware-Angriff?
Das ist eine gute Frage. Danke hierfür und danke, dass ich mal wieder da sein darf. Ein Ransom-Angriff ist eine Form von Schadsoftware, die eingesetzt wird, um Daten zu verschlüsseln und die IT-Systeme des Angriffsopfers zu blockieren. Ransom selbst kommt aus dem Englischen und bedeutet nichts anderes als Lösegeld. Daher also auch diese Angriffsform. Es bedeutet nämlich, dass aufgrund dieser Verschlüsselung bzw. Blockade Lösegeld durch die Angreifer gefordert wird und diese versprechen dann eben als in Anführungszeichen Gegenleistung für das Lösegeld wieder die Daten zu entschlüsseln und damit die Systeme wieder freizugeben. Damit jedoch nicht genug, denn es gibt auch noch die sogenannte Double Extortion, also die doppelte Erpressung. Die bedeutet nämlich, dass neben der Verschlüsselung der Daten, in dem Fall wären die Daten ja weiterhin beim Opfer vorhanden und auch nirgendwo anders hin bewegt worden, kann auch die weitere Drohung sein, dass eben diese Daten abgezogen werden und dann eben mit der Veröffentlichung eben dieser Daten gedroht wird. Also Angriff, Verschlüsselung und Abzug von Daten und dann eben die Androhung der Veröffentlichung. Damit nicht genug, wo es Double gibt, gibt es auch gerne Triple, also die Triple Extortion. Das ist dann eben die weitere Angriffsmöglichkeit, wo dann eben auch auf Kunden oder eben Partner dieses betroffenen Unternehmens herangetreten wird und auch diese erpresst werden, eben mit der Veröffentlichung oder Verschlüsselung der Daten. Das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation für das Unternehmen. Das löst einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Druck aus, weil ja eben ein Weiterarbeiten in der Regel so nicht möglich ist, zumindest aber die verschlüsselten Daten nicht zur Verfügung stehen erst einmal und natürlich auch ein erheblicher psychologischer Druck. Das kann je nach Unternehmen sein, dass die Befürchtung im Raum steht, dass eine erhebliche negative Presse sich entfalten könnte. Wenn es sensible, vor allen Dingen Dienstleistungsbereiche sind, möchte man natürlich nach Möglichkeit vermeiden, dass die Kunden hiervon etwas erfahren. Also wie man sieht, ist es wirklich ein umfangreicher und erheblicher Druck, der hier ausgeübt wird auf das betroffene Unternehmen.
Wie ist ein Ransomware-Angriff strafrechtlich zu bewerten?
In strafrechtlicher Hinsicht müssen wir hier zwei Aspekte unterscheiden. Zum einen haben wir die Handlung der Hacker. Das ist relativ unkritisch und jetzt auch nicht besonders kompliziert, diese strafrechtlich zu bewerten. Die Lösegeldforderung als solche stellt in der Regel eine Erpressung dar nach 253 StGB. Diese Verschlüsselung der Daten stellt genauso regelmäßig eine Datenveränderung nach § 303a StGB dar. Und natürlich auch das Abziehen bzw. die Einsichtnahme der Daten kann dann eben auch ein unbefugtes Ausspähen und Abfangen von Daten nach § 202a fortfolgende StGB darstellen. Schwieriger dagegen ist die Einordnung der Lösegeldzahlung durch das betroffene Unternehmen bzw. durch die Opfer. Hier hängt es sehr stark von den Begleitumständen der Zahlung ab, ob hier strafrechtliche Konsequenzen drohen bzw. ob hier überhaupt ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Dabei ist unglaublich wichtig, dass man sowohl die Normen des Kern- als auch des Nebenstrafrechts in einer Zusammenschau betrachtet.
Bedeutet das, dass die Zahlung von Lösegeld strafrechtliche Konsequenzen für das betroffene Unternehmen und seine Mitarbeiter hat?
Naja, also wenn Geld an solche Hackergruppen bezahlt werden, dann kann das vor allen Dingen eine Unterstützung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1 StGB darstellen. Das wäre jetzt hier schon das zentrale Risiko. Es ist aber nicht das Einzige. Es gibt nämlich auch noch weitere Gefahren. Die weiteren Straftaten, die hier jetzt im Raume stehen könnten, wäre eine mögliche Strafbarkeit wegen Geldwäsche nach § 261 StGB. Die ist natürlich besonders hoch, wenn dann auch noch Zahlungen mit Kryptowährungen stattfinden. Im Raume steht auch oftmals die Strafbarkeit wegen einer Untreue nach 266 StGB, wenn eben Firmengelder dafür eingesetzt werden, diese Lösegeldzahlungen zu tätigen, ohne dass die Umstände des Einzelfalls ausreichend beleuchtet, geprüft und dokumentiert werden. Weiterhin haben wir noch das Risiko der Terrorismusfinanzierung nach § 89c StGB. Dies natürlich nur, wenn die Hackergruppe einen entsprechenden Hintergrund hat. Und zu guter Letzt kommen auch Sanktionslistenverstöße in Betracht, denn diverse dieser Hackergruppen stehen auf den verschiedenen Sanktionslisten. Das heißt, auch hier besteht ein weiteres strafrechtliches oder auch ordnungswidrigkeitenrechtliches Risikopotenzial für die handelnden Personen des geschädigten Unternehmens und natürlich die Möglichkeit einer Geldbuße gegen das Unternehmen selbst nach den Paragraphen 30 und 130 OWIG. Wichtig ist eine pauschale Betrachtung oder eine pauschale Beantwortung der strafrechtlichen Folgen ist nicht möglich. Es muss stets im Einzelfall geprüft werden, wie diese Begleitumstände der Zahlung von Lösegeld sind, um beantworten zu können, ob oder ob nicht hier tatsächlich ein strafrechtliches Risiko besteht.
Du hast gerade die kriminelle Vereinigung erwähnt, ein Thema, das Deutschland in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat. Wann liegt eine kriminelle Vereinigung vor?
Die kriminelle Vereinigung ist im § 129 Absatz 2 StG legal definiert. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber hat gesagt, eine Vereinigung ist eine auf längere Dauer angelegter von Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist hier, dass sehr viele dieser Merkmale mit dem der Bande übereinstimmen. Insbesondere ein Aspekt ist jedoch anders, und zwar ist das die Forderung des gemeinsamen Interesses. Das ist das Hauptabgrenzungskriterium zur Bande. Und gefordert wird hier auch mehr als nur das Individualinteresse, also mehr als das Interesse des einzelnen Beteiligten daran, seinen Anteil an der Beute zu erhalten oder Ähnliches. Bei religiösen oder weltanschaulichen Gruppen ist das relativ einfach zu bejahen. Das wäre dann hier im Fall unserer Hackergruppen wahrscheinlich auch der Fall bei staatlichen Hackergruppen. Auch diese haben in der Regel ein übergeordnetes gemeinsames Interesse. Anders oder schwieriger sieht das aus bei reiner Gewinnerzielungsabsicht. Hier ist dann eine Gesamtwürdigung vorzunehmen. Dabei ist wichtig, dass eben eine allgemeine Struktur besteht und aufrechterhalten wird, die losgelöst ist von der einzelnen Begehung von Taten. Das ist aber etwas, was natürlich für das Opfer eines Hackerangriffes in der Regel nur sehr schwer zu beurteilen sein wird, ob oder ob nicht diese Kriterien entsprechend vorliegen. Wichtig ist noch, die kriminelle Vereinigung liegt nur dann vor, wenn der Zweck oder die Tätigkeit der Vereinigung eben die Begehung von Straftaten ist. Und Straftaten, mit anderen Worten, es müsste schon mehr als eine sein. Auch wenn wir jetzt nicht immer wissen, ob ein gemeinsames Interesse vorliegt, sollte doch aus Sicherheitsgründen stets angenommen werden, dass bei organisierten Hackergruppen in der Regel eine kriminelle Vereinigung im Sinne des 129 Absatz 2 StGB vorliegt. Auch wichtig, es wird kein Unterschied gemacht, ob sich die Vereinigung im Inland oder im Ausland befindet, denn nach § 129b Absatz 1 Satz 1 StGB findet eine Gleichstellung dieser beiden Gruppen statt.
Der Lösegeldzahlende muss eine solche kriminelle Vereinigung auch unterstützen. Was sind dafür die Voraussetzungen?
Unterstützen ist im Sinne des Paragraphen 129 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1 StGB weit zu verstehen. Das heißt, hier kann jegliche Förderung, die der Vereinigung nützt oder ihre kriminellen Absichten bestärkt, als eine solche Unterstützung verstanden werden. Selbstverständlich gehören damit dann auch finanzielle Zuwendungen als ganz klassische Form der Unterstützung mit dazu. Gleichgültig ist, wie die konkrete Verwendung des Geldes für einzelne Straftaten durch die Vereinigung vorgenommen wird. Deswegen eben auch die aktuelle juristische Diskussion darüber, ob also Lösegeld eine finanzielle Zuwendung im Sinne einer Unterstützungshandlung nach 129 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1 StGB zu bewerten ist. Zu beachten ist, Paragraph 129 StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Daher sollte auch hier zur Sicherheit von einer großen Reichweite des Tatbestandes ausgegangen werden und eben eine Einschlägigkeit angenommen werden.
Nun gibt es im Strafrecht nicht nur den objektiven, sondern auch den subjektiven Tatbestand. Die Opfer eines Ransomware-Angriffs wollen die Täter aber ja eigentlich nicht unterstützen. Spricht das nicht gegen ein vorsätzliches Handeln?
Ja, tatsächlich. In der Regel werden die Opfer wohl kaum die Hacker unterstützen wollen. Deswegen wird man wohl annehmen können, dass der direkte Vorsatz hinsichtlich des Wollens zur Unterstützung einer kriminellen Vereinigung nicht vorliegen wird. Die Opfer wollen ja schließlich ihre verschlüsselten Daten befreien und nicht eine kriminelle Vereinigung unterstützen. Ob ein Wissenselement vorliegt, ist dann regelmäßig fraglich. Deswegen hat die größte Relevanz der Eventualvorsatz, also Dolus Eventualis, in dieser Konstellation. Warum? Es wird wohl regelmäßig so sein, dass das Opfer billigend in Kauf nimmt, dass durch die Lösegeldzahlung die Hackergruppe als Empfänger eine kriminelle Vereinigung sein könnte oder aber zumindest diese Zahlung dort dienlich sein wird. Dafür ist dann auch ausreichend, wenn eine grobe Grundkenntnis über die Grundzüge der Hackerorganisation im Konkreten bzw. auch im Allgemeinen vorliegt. Hiergegen zu argumentieren wird vor allen Dingen dann schwer, wenn die konkrete Hackergruppe medial sehr bekannt ist, sehr professionell auftritt, öffentliche Bekennerschreiben vorliegen, Warnungen von Bundesbehörden oder Polizeibehörden hierzu vorliegen, wird man wohl kaum sagen können, dass keine Kenntnis über die kriminelle Struktur, mit anderen Worten, also die Eigenschaft als kriminelle Vereinigung vorliegen. Anders kann das sein, wenn es eine vollkommen neue Hackergruppe ist, die auftritt, dass man hier also argumentieren kann, dass keine Kenntnis vorliegen kann oder konnte darüber, ob es sich tatsächlich um eine kriminelle Vereinigung handelt. Das ist das eine Element des Vorsatzes, das hier notwendig ist, also das Wissen oder Wollen um die kriminelle Vereinigung. Das andere Element bezieht sich auf die Unterstützung als solche. Hier ist es natürlich problematisch, auch wieder unter Berücksichtigung des Dolus Eventualis, dass ja eben nicht die Unterstützung gewollt sein muss. Auch hier reicht der Dolus Eventualis aus. Also die Möglichkeit, dass die Förderung oder Bestärkung künftiger Angriffe für möglich gehalten wird. Auch das wird man nur ganz schwer wegargumentiert bekommen.
Und ändert die Zwangslage des Unternehmens etwas an der strafrechtlichen Situation?
Ja, natürlich. Eine Zwangslage, wenn dann eine solche tatsächlich vorliegt, kann einen Unterschied machen. Hier wäre also an die eine mögliche Rechtfertigung durch den Notstand nach § 34 StGB zu denken. Die Anwendbarkeit dieser Norm ist tatsächlich in der juristischen Diskussion umstritten, da es ja eigentlich um einen klassischen Nötigungsnotstand geht und daher wirklich ganz besonders vorsichtig und sorgfältig abgewogen werden muss, ob im Einzelfall es sich hierbei rechtlich tatsächlich um eine solche Situation handelt oder nicht. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich vor einer Lösegeldzahlung diese Gedanken macht und eben auch diese rechtliche Prüfung vornimmt.
Das war jetzt viel Theorie, aber wir wollen uns natürlich auch dem Ransomware-Angriff aus der praktischen Perspektive zuwenden. Was sind die ersten Schritte, die ein Unternehmen bei einem Ransomware-Angriff durchführen sollte?
Als allererstes und mit als allerwichtigstes ist einfach erstmal einen Moment innezuhalten. Nicht direkt loszurennen, nicht der Panik das Steuer zu überlassen. Sollte also sich zunächst gefragt werden, wer ist zu informieren? Wer muss mit einbezogen werden? Wer ist an Bord zu holen? Gibt es also zum Beispiel einen Krisenstab oder externe Berater, die hierzu hinzugeholt werden können. Im Optimalfall gibt es einen solchen Notfallplan. Es gibt dann schon Kommunikationsketten, auf die dann zurückgegriffen werden kann, was natürlich wahnsinnig viel Zeit, Stress und Reibungsverluste spart. Dann, wenn ich meinen Stab habe, kann ich damit anfangen, eine detaillierte Bestandsaufnahme zu machen, um zu verstehen, wie groß ist der Angriff, welche Systeme sind alle betroffen, welche Schäden stehen im Raum oder welche Gefahren sind noch da. Welche Gefahren könnten sich potenziell noch verwirklichen? Es sollte also klar sein, was ist passiert, wer ist betroffen und was ist zu tun. Und auf dieser Grundlage sollte dann ein vordefinierter Notfallplan mit den Maßnahmen umgesetzt werden. Ansonsten sollten die Notfallmaßnahmen entsprechend abgestimmt werden.
Was für Notfallmaßnahmen sollte man im Kopf haben?
Ganz klar, zu den ersten Notfallmaßnahmen gehört, ob eine sofortige Isolation der betroffenen Systeme, um eben eine weitere Ausbreitung zu unterbinden, möglich und erforderlich ist. Gegebenenfalls sind Netzwerke oder Systeme abzuschalten, um eben eine Schadenseingrenzung vorzunehmen. Weiterhin ist zu prüfen, ob es Meldepflichten gibt und was die Fristen hierzu sind, zum Beispiel DSGVO, NIS2. Weiter wichtig, auch wieder hier, kein blinder Aktionismus, zunächst immer erst mit den relevanten Personen abstimmen. Relevante Personen bedeutet eben, sich vorher die Gedanken zu machen, abzustimmen und zu gucken, wer denn alles einzubeziehen ist, damit auch wirklich, wie oben, die Fristen überhaupt als solche, als relevante und einschlägige Fristen erkannt und dann eingehalten werden können. Genauso wichtig ist, alle Maßnahmen, die ergriffen werden, sowie die Entscheidung hierfür oder dagegen, sind zu dokumentieren. Genauso wichtig ist, wenn die richtigen, die ordentlichen Berichtswege eingehalten werden, sich die entsprechenden Zustimmungen geholt werden, die relevanten Entscheidungsträger mit einbezogen werden und alles ordentlich dokumentiert wird, wird hierdurch im Nachhinein ein ganz erhebliches Haftungsrisiko reduziert.
Welchen Fehler sollte man unmittelbar nach dem Angriff unbedingt vermeiden?
Also eigentlich ist der größte Fehler nicht unmittelbar nach dem Angriff, sondern irgendwann davor. Denn der größte Fehler in dem Kontext ist häufig die fehlende Vorbereitung für den Ernstfall. Denn fehlt diese Vorbereitung, geht damit in der Regel ein sehr hoher Zeitverlust durch unklare Zuständigkeiten, fehlende Handlungspläne, so ein bisschen panischer Wirrwarr, das geht damit halt in der Regel einher. Und andersherum wird dadurch vermieden, dass man sich eben im Vorhinein Gedanken dazu gemacht hat. Im Übrigen schafft man es dadurch auch regelmäßig Fehlentscheidungen, die aufgrund von unkontrollierten Panikreaktionen entstehen, zu vermeiden. Genauso ist ein weiterer Fehler ein übereiltes Stoppen von unbetroffenen Geschäftsprozessen. Habe ich mir vorher Gedanken dazu gemacht, wie in einem solchen Fall umzugehen ist, weiß ich auch, welche Schrauben ich drehen muss, welche Prozesse ich stoppen muss und welche weiterlaufen können. Idealerweise habe ich dann auch eine entsprechende Backup-Strategie. Mit anderen Worten, habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich Prozesse schnell wieder nach einem möglichen Stopp ins Laufen bekomme. Genauso sehen wir oft im Ernstfall, dass sich in dieser Krisensituation parallele, unkoordinierte Kommunikationsstränge aufbauen, die dann zum einen die Gefahr bergen, dass Entscheidungsträger auf der Basis eines unvollständigen, fragmentierten Lagebildes ihre Entscheidung treffen müssen, oder aber dass der Krisenstab, der dann ad hoc eingesetzt wurde, aufgrund von Alleingängen, die gar nicht mal böse gemeint sein müssen, sondern einfach nur infolge einer Unkenntnis der Existenz dieser Krisenstäbe oder deren Autorität untergraben und damit auch die Wirksamkeit derer Entscheidungen konterkarieren.
Worauf ist denn in der Zeit nach dem Angriff zu achten?
Also ich würde sagen, auch wenn natürlich nach so einem Angriff es an allen Ecken brennt, ist die Nachholung eines solchen Krisenplans wesentlich. Denn bloß weil gerade ein Angriff gewesen ist, heißt das nicht, dass man dann jetzt erstmal Ruhe hat, sondern der nächste kann schon in der nächsten Woche auf einen warten. Wichtig genauso ist eine ganzheitliche Ursachenforschung, mit anderen Worten nicht nur eine reine Symptombekämpfung vornehmen oder vereinzelt Detailfragen klären, sondern wirklich einfach mal aufs große Ganze gucken. Genauso wenig sollte sich ausschließlich auf externe Täter fixiert werden. Der Blick nach innen lohnt sich auch. Und eben damit einhergehend auch systematische Prüfung interner Ursachen. Wie eben gab es Strukturen, die den Angriff ermöglicht haben oder begünstigt haben? Oder gibt es vielleicht sogar einen Innentäter? Hat man diese ganzheitliche Ursachenforschung betrieben, werden sich in der Regel auch Erkenntnisse daraus ableiten lassen, die zu einer Überarbeitung des Compliance-Management-Systems oder auch der bisherigen Compliance-Strukturen führen können. Wie umfassend diese Überarbeitung dann ist, zeigt der Einzelfall. Gleichzeitig ist klar, nur wenn ich diese ganzheitliche Ursachenforschung betrieben habe, kann ich überhaupt diese Erkenntnisse haben, die ich dann in vielfacher Hinsicht einsetzen kann. Wurden aufgrund dieser Ursachenforschung Lücken identifiziert, sind diese professionell und möglichst nachhaltig zu schließen. Das kann eine technische und eine strukturelle Lösung sein. Regelmäßig werden diese Hand in Hand gehen. Weiterhin ist auch abzuwägen, eine Strafanzeige zu erstatten. Diese Frage hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann auch hier jetzt nicht abschließend beurteilt werden.
Gibt es abschließend noch etwas, was du zu dem Thema gerne sagen möchtest?
Wie sich vielleicht aus meinen vorherigen Antworten gezeigt hat, halte ich Prävention als beste Investition, um im Krisenfall gut dazustehen. Natürlich, das ist an vielen Stellen der Fall und alle wollen präventive Maßnahmen ergreifen und insofern gilt es immer abzuwägen, aber zumindest sich mal darüber klar zu werden, wer in einem solchen Krisenstab mit drin sitzen sollte, wer wann wie zu informieren ist, das erfordert jetzt kein Riesenprojekt, um das umzusetzen, hat aber wirklich eine wahnsinnige Wirkung im Fall der Fälle und hilft enorm. Das wäre jetzt so das, was das Unternehmen tun kann. Ansonsten wäre auf gesetzgeberischer oder politischer Ebene mein Wunsch ganz klar, dass die Situation der Opferunternehmen besser und klarer geregelt wird. Diese befinden sich in einer unglaublich schwierigen Situation. Sie wissen nicht, wie sie mit den Hackern umgehen sollen. Sie wissen nicht, wie sie wieder an ihre Daten kommen sollen. Sie wissen nicht, wie sie ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten sollen. Und sie wissen nicht, ob sie sich nicht auch noch am Ende strafbar machen. Das, denke ich, ist doch eine Situation, die so nicht sein muss und die der Gesetzgeber lösen könnte, indem er hier eingreift oder aber im Zweifelsfall im Rahmen von Urteilen hier endlich mal Klarheit geschaffen wird. Ein weiterer Aspekt ist, der auch zur Prävention gehört, wäre die Stärkung auch in gesetzgeberischer Hinsicht des Ethical Hacking. Warum? Irgendwie muss ja die Schadsoftware implementiert werden und oft genug schafft sie es eben durch IT-Sicherheitslücken. Diese IT-Sicherheitslücken zu testen ist eben ein Teil des Ethical Hackings. Damit das Potenzial von Ethical Hacking genutzt werden kann, braucht es jedoch eine Verbesserung der rechtlichen Situation, insbesondere im Hinblick auf die Strafbarkeit bei Ethical Hacking in Deutschland. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, kann gerne in unsere Folge zum Ethical Hacking mit Dr. Matthias Zezek reinhören. Den Link zu der Folge finden Sie in den Shownotes.
Danke für das Gespräch. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.